dann starten wir hinein in den letzten Teil. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, beten wir nochmal. Jawohl. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für den Tag bisher. Wir danken dir für das wunderbare Buch Ruth und wir danken dir auch für dein Sprechen hinein in unser Leben. Und wir bitten dich jetzt auch für den letzten Teil, dass du nochmal Gnade schenkst zum Reden und auch Gnade zum Hören, dass über allem du uns groß und lieb verschenkst und wir dich und dein Wort lieb gewinnen. Dass es Frucht bringt für die Ewigkeit und dass der Sohn sichtbar wird in unserem Leben. Danke, dass wir dich haben dürfen. Amen.
Amen.
Gut, ja, wir haben ja vor der Mittagspause die Ruth verlassen auf diesen Feldern des Boas. Wir haben diese Gliederung ja fortgesetzt und wir haben gesehen, jawohl, wie der Boas dann auch ihr begegnet und wir haben gesehen, mit welcher Liebe das Ganze geschieht. Wir haben gesehen, das ist genau die Art, wie Gott auch in unser Leben spricht. Gott will, dass die Naomi und die Ruth natürlich in diese Linie des Messias hineingeführt werden, dass sie gerettet werden und er will auch heute, dass der Mensch gerettet wird. Und wir haben gesehen, wie dieser Boas, na, wie wunderbar Jesus in ihm Gestalt gewinnt. Und da könnte man sich noch tiefer mit beschäftigen, sich den Boas anschauen und würde so viele Züge finden, die auf Jesus hinweisen. Aber das bringt auch schon wieder eine Frage mit. Sieht man Jesus auch in meinem Leben? Ja, das ist genau die Frage. Ich denke immer beschämt an die Apostelgeschichte. Und dann heißt es über die Christen in Antiochien, dass sie die ersten waren, die wie genannt wurden? Christen. Warum wurden die Christen genannt? Weil sie im katholischen oder evangelischen Taufschein besaßen. Die gab es doch gar nicht. Weil ich an ihrem Leben Jesus wieder gesehen habe. Und das ist eine Herausforderung für jeden von uns. Kann man an meinem Leben Jesus wiedersehen? Jawohl, das ist überzogen mit Schwachheit. Wir schauen ins Buch der Richter und das ist ganz interessant. Im Buch der Richter, wer eine alte Luther-Übersetzung liest, der ist jetzt hier ausnahmsweise im Vorteil. Beim Auswendiglernen ist er das auch wieder. Luther hat immer gerade bei den Psalmen versucht, so diese Reimschemas ein bisschen mit reinzubringen, dieses Versmaß. Deswegen kann man nach der alten Luther-Übersetzung wunderbar auswendig lernen. Der hat aber an der Stelle noch einen Vorteil. Wer nämlich das Buch der Richter mal in einer alten Luther-Übersetzung von 1912 oder davor liest, der wird feststellen, dass die Richter angekündigt wurden mit dem Wort, Gott hat ihnen einen Heiland gegeben. Da steht Retter. Und Luther hat übersetzt einen Heiland. Und dann hat er damit schon genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn wir durch das Bild, durch das Buch der Richter gehen, dann ist jeder einzelne der Richter ein wunderbares Bild hin auf Jesus. Und ihr könnt euch jeden anschauen. Da ist selbst ein Simson, der hat ja dann doch ein sehr verkommenes Leben geführt. Aber unter dieser ganzen Schicht all dieser Dinge, die unvollkommen waren, scheint plötzlich Jesus durch. Warum? Womit gibt nämlich Simson seinem Volk die Rettung? Womit bringt er so viele Feinde um?
Mit seinem Tod.
Und damit wird ein wunderbares Bild auf Jesus, oder? Der in seinem Tod den Feind endgültig besiegt hat. Und der Simson, der in seinem Tod, heißt es, so viel Philister tötet wie nie davor. Oder wir sehen beispielsweise einen Ehud. Na? Und der Ehud, der hat ein Problem. Was hatte der? Oh, der war Linkshänder. Ja, also bitte, das darf man. Also wir übersetzen Linkshänder, das ist natürlich kein Problem. Man kann Linkshänder sein und glücklich werden im Leben, glaube ich zumindest. Ich bin Rechtshänder. Ja, also das ist geistlich kein Thema. Wörtlich steht er ja nicht Linkshänder, wörtlich steht an der rechten Hand gehemmt. Weil seine rechte Hand war lahm, die war verkrüppelt. Na, würden wir so einen als Retter für den Krieg heraussuchen? Ja, niemals. Aber Gott hat ihn rausgesucht. Und dann wird das schon in dieser Sache ein Bild, oder? Weil Jesus kam und er kam in Menschen, war kein Bildschirm zum Ansehen, heißt es, da wo er dort am Kreuz ist. Der Schwache hat Gott auserwählt. Und womit tötet er Ehud, den Eglon, den König von Moab? Was für ein Schwert?
Kurzschwert.
Ja, aber was für eins? Da steht drin ein?
Zweischneidiges
Schwert, oder? Verstehen wir? Das war Gott. Ja, und da wird der Ehud ein wunderbares Bild auf Jesus. Oder? Und so können wir jeden einzelnen Richter durchgehen und könnten all diese Parallelen finden. Aber wir finden bei allen Richtern auch immer wieder, oder in den meisten Fällen, nicht bei allen, aber in vielen, auch sehen wir auch, das waren Menschen, die am Ende auch aus der Gnade lebten. Aber ihr Leben wurde trotz all dieses Überzuges der Sünde, strahlte an verschiedenen Stellen Jesus durch und wurde sichtbar. Und das ist eine Ermutigung für unser Leben. Strahlt Jesus auch durch unser Leben hindurch. Ist er sichtbar? Es ist das, was die Menschen an uns sehen. Und ich darf darum beten, das ist es ja, werden wir auch gleich nochmal sehen, um was es am Ende geht, dass der Sohn zum Vorschein kommt, dass Jesus sichtbar ist. Kann ich nicht selber machen. Gell? Darf, aber ich darf mich an Jesus hängen, dass er mein Leben Stück für Stück verändert. Nun, und in diesem Prozess der Veränderung haben wir gesehen, ist es wichtig, dass wir auch dort, wo Gott uns ruft, auch zur Umkehr ruft, diesem Ruf Folge leisten. Na, diese Verantwortung haben wir. Aus der nimmt Gott uns auch nicht raus, oder? Die Ruth und die Naomi, die erreicht dieser Ruf zur Umkehr. Und es hat natürlich einiges an harten Eingreifen, haben wir gesehen, Gottes in ihrem Leben gebraucht, bis sie diesen Ruf Folge leistet. Aber es ist immer noch nach Römer 2, Vers 5, was uns zur Buße leitet. Was leitet uns denn zur Buße? Jawohl, die Güte Gottes heißt es. Und das ist etwas Furchtbares für einen Menschen, wenn Gott ihn einfach laufen lässt. Das haben wir auch in der Bibel, oder? Diese Beispiele. Denken wir an einen Bileam, oder? Ein Bileam, der bekommt diesen Besuch bei Nacht der bekommt den Besuch bei Tag von diesen Abgesandten, der Moabiter, oder? Von dem, witzigerweise Balak hieß der, aber mit einem L, nicht der Fußballspieler. Ja? Also, der bekam Besuch von dem Abgesandten des Balak und die haben ihm große Reichtümer versprochen, das hat dem Bileam gefallen und er geht ins Gebet und Gott macht dem Bileam klar in diesem Gebet, das ist mein Volk. Da kannst du nicht hingehen und das verfluchen, das geht nicht. Dann schickt er die weg, schon etwas zerknirscht, man muss die Geschichte mal lesen, dann kommen die wieder, die haben den Braten schon gerochen und haben gemerkt, der Bileam ist nicht ganz sattelfest. Ne? Der Bileam, was macht er, als die wieder vor der Türe stehen? Da frage ich Gott nochmal. Ist jetzt Israel einfach nicht mehr sein Volk? Hätte Gott seine Meinung geändert? Das ist, verstehen wir. Wenn ich eine Sache weiß, warum muss ich Gott noch fünfmal danach fragen? Na? Also, natürlich gibt es Dinge in unserem Leben, wo vielleicht wir nicht ganz überzeugt sind. Dann dürfen wir mit Gott ringen. Das kommt immer auf die Herzenseinstellung drauf an, oder? Und werden erleben, Gott schenkt mir dann auch den Frieden. Und dann kann ich auch einen Haken dahinter setzen. Das ist manchmal auch eine Zeit, wo ich ringen muss über ein Thema. Na? Der Bileam wusste ganz genau, was gespielt wird. Geht wieder ins Gebet. Und was macht Gott jetzt? Geh. Das ist wie das Kind, das den ganzen Tag die Eltern röchert, ob es noch das vierte Eis haben darf. Ja. Und irgendwann sagen die Eltern, jawohl, dann nimmst du das vierte Eis. Und vielleicht noch ein fünftes hinterher. Warum? Dass die Magenschmerzen mal richtig gut werden. Ne? Dann gibt es nämlich lang gar keine Lust mehr auf Eis. Ne? Das kann auch eine Therapiemöglichkeit sein. Ne? Also, Gott lässt dem Bileam seinen Willen und der Bileam zieht los. Aber das war noch gar nicht alles. Jetzt tritt Gott dem Bileam in den Weg, oder? Wenn wir uns erinnern, dass die Situation mit dem Esel, und das ist schon wieder sehr beschämend für uns, ne? Der Esel erkennt den Engel des Herrn, der Mensch nicht. Na? Also dürfen wir uns auch mal fragen. Aber die Esel haben eine sehr demütigende Wirkung auf uns Menschen allgemein. Na? Ich habe das schon mal erzählt. Das Einzige, wo Gott einmal sagt, wo Jesus sagt, das brauche ich, den brauche ich, ist nie von einem Menschen, sondern es ist der Esel beim Einzug nach Jerusalem. Dass man sagt, den braucht er. Na? Das weist uns dann gleich mal den richtigen Platz zu. Na? Das ist gut. Aber da, wo wir demütig werden, ist es genau der Punkt, wo Gott uns gebrauchen kann. Sehr schön, Bileam ist jetzt unterwegs, der Esel erkennt den Engel, Gott stellt sich ihm in den Weg dreimal, bis es dann zu dieser völligen Eskalation kommt. Und der Bileam völlig die Nerven verliert. Warum verliert er die Nerven so arg? Ja, wenn ich eh schon weiß, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und jetzt läuft was nicht rund, was bin ich dann? Innerlich. Da bin ich zwider, da bin ich schon angespannt, kennt ihr das, ne? Wir kennen das alle, weil wir alle auch schon Entscheidungen getroffen haben, oder? Und wir gewusst haben, es ist eigentlich nicht richtig. Und wenn es dann noch zwickt, dann sind wir gleich erst recht gereizt. Verstehen wir? Weil ich Jesus schon gar nicht mehr vor Augen haben kann an dieser Stelle. Und jetzt sieht der Bileam, ne? Erst redet der Esel mit ihm, und ich dachte, das ist ja echt auch eine spannende Situation, ne? Und redet mit ihm und dann erkennt der Bileam den Engel des Herrn selber, ne? Der Engel des Herrn im Alten Testament ist immer Jesus Christus im Übrigen. Und der steht vor ihm und er sagt ihm, dass er auf einem Weg des Verderbens ist. Und was macht der Bileam? Also wenn du willst, kehre ich um, darf ich aber nicht vielleicht doch weitergehen. Was hat er gerade eben gesagt? Du bist auf einem Weg des Verderbens. Und jetzt lässt Gott den Bileam ziehen. Und das ist ein schrecklicher Moment. Im Römerbrief heißt es Kapitel 1, Gott hat sie dahin gegeben. Das ist das Schrecklichste, was einem Menschen passieren kann, wenn Gott ihn dahin gibt. Weil jetzt kann der Mensch nicht sündigen, sondern er muss. Er muss. Und er muss bis zum bitteren Ende. Das ist schrecklich. Verstehen wir? Das ist ein schrecklicher Moment. Deswegen ist es auch in unserem Leben wichtig, dass wir lernen, wenn Gott uns ruft, dass wir diesen Ruf ernst nehmen. Und kann ich das? Ja, das kann ich. Das ist nicht immer einfach, aber wer gibt mir die Kraft dazu? Er. Und ich darf ihn bitten, Herr Jesus, hilf mir. Versteht? Und jetzt wird er tun, oder? Das ist ja in seinem Willen, das ist ein Gebet, das er auf alle Fälle erhören wird. Das heißt, das ist etwas, was wir auch lernen können in diesem Buch Ruth, dass wir Gottes Ruf zur Umkehr hören und dass wir ihm Folge leisten. Nun, die Naomi hat ihn dann schlussendlich auch gehört, sie kommt zurück. Wir haben dann gesehen, wie die Erkenntnis des Lösers nicht da ist, aber dieses herrliche Bild in diesem ersten Vers des zweiten Kapitels, wo uns der Erlöser vor Augen gemalt wird und dieser Boas alles überstrahlt. Na, und wir gesehen haben, das ist ein wunderbares Bild auf Jesus. Und dann haben wir gesehen, wie die Ruth hinausgeht aufs Feld, um jetzt das zu tun, was sie tun kann, nämlich Ehren aufzulesen, um zu sorgen für sich und die Naomi mit dem, was sie an Möglichkeiten hat. Sie tut das Naheliegende. Wir haben uns dann auch beschäftigt mit der Frage, was tue denn ich auch in meiner Gemeinde? Da bringe ich mich ein mit dem, was ich habe, kann, bin, mit dem, was einfach naheliegend ist. War die Naomi besonders lieb zu ihr zu der Zeit? Nein. Und da hat die Ruth gesagt, liebe Naomi, wenn du morgen nicht lieber bist, dann gehe ich nicht mehr herlesen. Was hat sie gesagt? Nichts. Sie ist einfach gegangen. Auch das ist ein wunderbares Bild, oder? Das ist Liebe, die trotzdem liebt. Denken wir an den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, oder? Dann finden wir 16 Eigenschaften der Liebe. Es hat übrigens einen Grund, warum 16, aber das fühle ich heute nicht mehr aus. Ja? Da finden wir 16 Eigenschaften der Liebe, ganz herrlich. Und da heißt es zum Beispiel, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe hört nicht auf. Wenn ich einen Entschluss getroffen habe zu lieben, dann liebe ich. Ja, und dann merke ich schon, das ist menschlich gar nicht möglich, so eine Liebe. Und wir haben gesehen bei der Ruth, die hat sich ja von ihren Götzen, dem lebendigen Gott, zugewendet. Als sie vor dem Boas steht und mit ihm redet, sagt er zu ihr, du hast Zuflucht genommen zu dem Gott Israels. Das war ihr Stützpunkt. Da hat sie auch ohne den Erlöser zu erkennen, hat sie zu diesem lebendigen Gott schon Zuflucht genommen. Sie wusste, wenn einer das Thema machen kann, dann er. Und das war ihre Zuflucht. Und jetzt erlebt sie, wie Gott antwortet. Und wie Gott die Dinge führt. Wir haben gesehen, diesen herrlichen Zufall. Sie landet auf dem Feld des Boas. Und das ist so ein schöner Trost, zu sehen, wie Gott die Dinge führt. Wir leben in einer Welt, die so chaotisch geworden ist. Und man fragt sich manchmal, wie soll es ans Ziel kommen? Und dann lese ich so eine Stelle und ich merke, ich muss die Frage nicht beantworten, ich darf einfach wissen, er tut. Er kommt an sein gutes Ziel, oder? Dieser Zufall. Und dann haben wir den zweiten gesehen, der Boas kommt, der kommt genau dann, oder? Wir haben gesehen, Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Das ist anders wie bei der Bahn. Ja? Bei Jesus dürfen wir uns darauf verlassen, dass der Fahrplan eingehalten wird, und zwar pünktlich. Ja? Boas kommt. Wir haben gesehen, Boas sieht die Ruth auf dem Feld oder er nimmt sie wahr. Und haben gesehen, dass das, was Jesus mit uns auch tut, er nimmt uns wahr, auch in unseren Nöten, in unseren Kämpfen. Und dann haben wir gesehen, Boas spricht. Und dieses Sprechen des Boas, was er ihr zu sagen hatte, Ruth, das tröstet die Ruth. Und so dürfen wir das auch erleben, wenn wir Gott dann zu uns sprechen lassen durch sein Wort. Hier ist der Ort, wo ich Zuflucht nehme, oder? Was mache ich in den Nöten meines Lebens? Wie gehe ich damit um? Ich kann euch nur erzählen, was ich tue. Was mache ich, wenn ich eine Not habe? Dann nehme ich meine Bibel und dann gehe ich ins Gebet und dann schlage ich meine Bibel auf und dann rede ich mit Jesus. Und dann schaue ich in so einen Psalm vielleicht hinein, gerade die Psalme, wo ja Menschen viele ihrer Nöte durchgekämmt haben und durchgekämpft haben. Und dann erlebe ich, wie Jesus Christus spricht und ich antworte, ich schütte mein Herz vor ihm aus. Oder ein Hiskia, was macht er in seiner Not? Was macht er mit dem Brief des Sanherib, des Königs von Assyrien? Was macht er mit ihm? Er legte, das war so ein Bild, ich erinnere mich noch an, wie ein Bruder mir das mal ausgelegt hat. Und das ist ein Bild, das hat mich mein ganzes Leben seitdem begleitet. Wie der Hiskia diesen Brief nimmt und in den Tempel geht und diesen Brief vor Gott ausbreitet. Der legt den Brief hin, das, was ihm Not bereitet. Der breitet das einfach vor Gott aus. Und was passiert? Gott schickt den Propheten Jesaja mit einer Antwort. Und so kann ich mein Herz ausbreiten vor Gott, das, was mir Not bereitet. Und ich werde erleben, Gott antwortet durch sein Wort. Und dann kriege ich wieder Mut, dann sehe ich wieder klarer, dann weiß ich wieder, wie es weitergehen kann und vor allem auch, wie ich mich jetzt verhalten kann, was ich tun kann. Da kommt Antwort her. Und was erlebt nun die Ruth? Und an dieser Stelle wollen wir wieder kurz einsteigen, noch die letzten Minuten. Was erlebt die Ruth? Kapitel 2, Vers 9. Was erlebt sie? Sie wird beschützt. Das ist das Erste, oder? Wir haben gesehen, es gibt drei Stellen in diesem Buch Ruth, wo das deutlich wird, dass man Schutz gebraucht hat, oder? In dieser Zeit. Was ja schon erschreckend ist. So war der Zustand in Gottes Volk, dass so eine junge Frau am hellichten Tage auf dem Feld beim Ehrenlesen Schutz brauchte. Das ist beschämend. Aber so war der Zustand ohne Gott geworden. Ja, wir sind in unserem Land auf dem besten Weg zum selben Zustand. Ja, kann ich mich nicht mehr frei bewegen. Hier in dem Israel der damaligen Zeit. Die brauchte Schutz. Aber das Schöne ist, Boas wird ihr einer, der sie beschützt, der sich um sie kümmert. Oder? Und geistlich erlebe ich genau dasselbe wieder. Was verspricht Paulus im Römer 8? Was sagt Gott? Ist Gott? Bitte?
Denen, die Gott lieben,
ja, müssen alle Dinge zur Besten dienen. Sehr schön, ich weiß, egal was jetzt geschieht, Gott verwendet es in seinem Plan. Und ganz konkret sagt er dann, denn wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Das heißt nicht, dass ich vor äußeren Einwirkungen geschützt bleibe. Ich darf wissen, was mir geschieht, liegt in Gottes Hand. Das musste an meinem Vater im Himmel vorbei. Und wenn er es zugelassen hat, denken wir dran, er liebt. Dann ist es gut, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe. Das ist doch gewaltig. Jetzt kann ich mich wieder bergen bei ihm, oder? Was ist das für ein Moment, wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, er hält seine Hand über mich. Ganz gleich, was auch geschehen hat. Im Thessalonicher Brief gibt es eine sehr schöne Stelle, wo die Rede davon ist, dass er uns bewacht oder bewahrt vor dem Bösen, heißt es dort. Und wer ist denn der Böse? Ja, das ist Satan. Und Jesus bewahrt uns vor dem Bösen. Und das Wort, das dafür bewachen oder bewahren steht an dieser Stelle, bedeutet so viel oder wurde verwendet, um das Wachen eines Hirten über seine Herde zu bezeichnen. Oder? Das ist es, was Jesus tut. Bin wie sein Schaf in seiner Herde und er wacht über mir. Das ist herrlich. Und da ist ein Hiob. Und am Ende lernen wir im Buch Hiob, dass auch der Satan mit Hiob nicht tun kann, wie er will, sondern nur wie Gott wollte. Das darf mir großer Trost sein. Die Naomi, die Ruth erlebt nun diesen Schutz des Boas und wir dürfen im Schutz Jesu leben. Aber sie erlebt noch mehr, oder? Wenn wir jetzt weitergehen, was gibt der Boas ihr mit? Hier schon im Vers 9 angedeutet. Nicht nur Schutz, sondern
Versorgung.
Er versorgt sie, oder? Und es sind zwei Ebenen, wie er sie versorgt. Wir haben zwei Ebenen. Oder zwei Weisen. Das erste ist, wenn wir zum Beispiel hineinschauen jetzt in den Vers 14, was passiert?
Es gibt was zum Essen.
Es gibt was zum Essen. Aber das ist eine Stärkung jetzt für den Alltag, oder? Und aus was besteht die? Aus was besteht diese Stärkung? Brot und was steht da? Essig. Ja. Trinkst du Essig?
Nein, bei mir steht hier, ist es mit Wasser vermischt.
So, mit Wasser vermischt. Wie hat man denn Essig gewonnen? Aus was wurde der produziert?
Aus Wein, oder?
Danke! Aus Wein. Und er war sauer gemacht und dadurch wurde er?
Essig.
Ja, und wurde in der Hitze? Haltbar und erfrischend. Brot und Wein. Wo sind wir denn jetzt? Verstehen wir das, was da auf einmal vor unserem Auge entsteht, oder? Der gibt ihr, was sie braucht für ihren Alltag, für das Hier und Jetzt, oder? Und wir werden gedanklich wohin geleitet? Ans Kreuz nach Golgatha. Da werde ich versorgt von ihm mit allem, was ich brauche. Das ist Stärkung für meinen Alltag. Aber es geht noch weiter. Was gibt er ihr noch mit? Wenn wir weiterschauen, oder? Nicht nur Brot und Essig, sondern Vers 14. Jawohl, geröstetes Korn, gell? Das war das Bissen, ne, vom Brot und taucht ein bisschen in den Essig, das hängten sie sich zu einer Schnitte und erreichte geröstete Körner. Sie aß, wurde satt und ist übrig und jetzt geht's weiter. Stand auf, um aufzulesen und jetzt kommt der Abend, Vers 17. Was bekommt sie mit, Vers 17?
Vorrat,
Gerste, wie viel?
Ein Eva.
Wie viel ist denn ein Effa ungefähr? Weiß das jemand?
22 Liter.
Mhm, genau. Es gibt zwei Unterschiede, 22 oder 39, je nachdem. Und da gibt's, ist man sich nicht ganz im Klaren. Auf alle Fälle, beides ist. Das ist eine heftige Menge. Das heißt, der Boas, na, bei dem Mittagessen, was ist passiert? Was hat sie gemacht? Beim Mittagessen, was hat sie gemacht? Sie hat übrig gelassen, oder? Das heißt, das war. Das war genug, das war zu viel, oder? Also das war, ne? Und jetzt 39 Liter Gerste noch mit nach Hause nehmen, was ist das wieder?
Auch zu viel.
Das ist, ja. Boas gibt nicht nur ein bisschen, sondern er gibt im Überfluss. Seht ihr, und jetzt sind wir schon wieder bei unserem Boas angekommen. Johannes 10, Vers 10. Der uns versprochen hat, dass er uns was gibt? Leben gibt, und zwar im Überfluss. Der unseren Becher nicht nur halb voll macht, sondern überfließen lässt. Ist das nicht herrlich? Verstehen wir? Wunderbar. Wie der Blick hier wieder auf unseren Boas geht, auf Jesus Christus. Und da ist ja schön, ne? Das ist ja nicht irgendwas, sondern es bekommt Gerste. Was hat die Gerste für eine geistliche Bedeutung, haben wir gesehen? Auf was weist die hin?
Leben.
Leben. Sie bekommt Leben im Überfluss. Ist das nicht herrlich? Wunderbar. Seht ihr? Das geschieht. Und damit kommt sie jetzt nach Hause. Die Ruth kommt nach Hause und sie trifft die Naomi und breitet das alles vor ihr aus und erzählt ihr, was an diesem Tag geschehen ist und was passiert in den Versen 17 bis 23. Was passiert jetzt? Was tut die Naomi an dieser Stelle? Schaut mal in den Vers 20 hinein.
Sie realisiert, dass Gott die Gnade ihr nicht entzogen hat,
Jawohl.
Dass er immer da war.
Jawohl. Was sieht sie nämlich jetzt plötzlich? Was sieht sie? Schaut mal hin. Woran erkennt sie, dass Gott ihnen die Güte nicht entzogen hat? Vers 21. Bitte? Der Mann ist nah verwandt. Genau, sie erkennt den Löser. Und sie erkennt den Löser und sie sieht gleichzeitig, was die Ruth alles mitgebracht hat von diesem Löser. Verstehen wir? Und daran erkennt sie plötzlich, Gott hat uns seine Güte nicht entzogen. Und das ist interessant, wem hat er sie nicht entzogen? Was steht hier? Nein. Von den Lebenden und den Toten. Das heißt, um wen geht es hier noch? Um ihren Ehemann und die Söhne. Gott hat uns die Güte, und das ist ein interessantes Wort, im Hebräischen gibt es verschiedene Worte für Gnade und Güte. Das Wort, das hier gebraucht wird, bezeichnet die Bundestreue, oder? Gott hat seine Bundestreue nicht zurückgezogen. Wer hat denn den Bund geschlossen mit Abraham?
Gott.
Abraham hat ihn gar nicht geschlossen. Gott hat ihn geschlossen, oder? Das heißt, wenn einer diesen Bund auflösen kann,
Gott.
Und er tut es nicht. Ist das nicht herrlich? Na, und sie realisiert, Gott hat seine Güte nicht von uns entzogen. Gott hat Israel seine Güte nicht entzogen, auch wenn sie durch viele Nächte des Leides hindurch müssen, weil sie noch nicht umgekehrt sind. Ja, das kommt erst noch. Und er hat auch Ruth und Naomi seine Güte nicht entzogen. Und auch wir dürfen leben aus dem Wissen, dass wir eingebettet sind in seine Gnade, Tag für Tag. Ist das nicht herrlich? Was bedeutet Gnade? Was bedeutet das, eingebettet zu sein? Gott hat mir seine Güte, seine Gnade nicht entzogen. Was bedeutet das?
Was immer gnädig ist.
Genau, was bedeutet das für mein Leben? Was passiert dann? Ich gehe den Weg, der nicht gut war. Jetzt ist er zwar zurückgekehrt, aber die Folgen sind immer noch da. Na, die Situation ist, sie haben noch nichts. Die Felder müssen sie wahrscheinlich aufgeben, danach schaut es aus. Sie sind ja noch nicht aus der Situation raus, aber sie begreift, Gottes Güte ist da. Auf was verlässt sie? Was bedeutet das, dass Gottes Güte da ist? Das ist frei von meiner Leistung. Es ist er, der handelt. Das ist Gnade, das ist Güte. Stehen wir. Und was macht mich das? Paulus schreibt in seinen Briefen zur Begrüßung immer was?
Dank.
Bitte?
Dank.
Und dann, was schreibt er noch? Gnade und Friede sei mit euch. Warum? Immer die zwei zusammen.
Wenn man Gnade hat, hat man dann automatisch Frieden.
Jawohl, aber wenn ich die Gnade nicht verstehe, was habe ich nie? Keinen Frieden.
Frieden.
Verstehen wir? Je tiefer ich die Gnade Gottes verstehe, umso größer wird der Friede in meinem Herzen. Verstehen wir das? Weil dann ist es nicht mehr abhängig von mir, sondern von ihm. Petrus schreibt, oder, im ersten Petrusbrief, dass wir unser Vertrauen setzen sollen auf was?
Auf ihn.
Jawohl, was steht da ganz konkret? Wir sollen unser Vertrauen ganz setzen auf die? Auf die Gnade Gottes, die uns in der Offenbarung Jesu Christi angeboten hat. Habe ich Jesus, dann habe ich wie viel Gnade?
Volle Gnade.
Volle Gnade. Das ist ein Problem. In der katholischen Kirche wird der Begriff der Gnade auch gelehrt, oder? Und da kriege ich die Gnade immer so ein bisschen scheibchenweise. Mit meiner Taufe kriege ich ein bisschen Gnade, da kriege ich anfangs Gnade. Mit der Kommunion kriege ich wieder eine weiterführende Gnade, mit der Firmung kriege ich wieder ein bisschen, kriege immer so ein bisschen Gnade. Und ich habe immer so ein bisschen Gnade, aber ich habe nie die Fülle. Und ich kann diese Gnade auch wieder verlieren. Was lebt ein Mensch, der das ernst nimmt? Der lebt immer in Angst. Aber dann schreibt Paulus, ja, und verzweifelt, schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 5, Vers 1, dass wir in Christus Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen. Das ist wieder Dagobert Duck, der an seinen Goldspeicher kommt, oder? Und dann geht er dort rein. Und was tut er? Oh, der badet, der springt rein in diesen Speicher und er taucht da durch und er genießt diese Fülle, die er dort hat. Versteht? Und so darf ich das auch tun. Ich habe Zugang hinein in diese Gnade und jetzt darf ich einfach eintauchen in diese Gnade, die Gott mir in Jesus Christus geschenkt hat. Und das gilt für jede Sekunde meines Lebens. Ist das nicht herrlich? Was macht das ein Leben frei, wenn ich jetzt hineintauche in diese Gnade? Na, Naomi und Ruth begreifen, er hat seine Güte nicht abgelassen von den Lebenden und von den Toten. Und genau das dürfen wir auch begreifen. Aber noch sind sie nicht am Ziel. Na, jetzt geht es weiter, wir müssen noch ein bisschen uns aufsputen, der Kuchen wartet. Die Müdigkeit wird auch nicht besser. Na, wenn wir weiterlesen, Kapitel 3, da habe ich einfach mal das ganze Kapitel tatsächlich als eines zusammengefasst. Das heißt, hier war Naomi, erkennt den Erlöser. Und das Schöne ist auch, was passiert an der Stelle mit der Naomi, als sie jetzt den Erlöser kennt, als sie sieht, Gott hat seine Gnade uns nicht entzogen. Was passiert mit ihrer Bitterkeit? Die weicht. Die Freude kommt. Das ist das, was jetzt geschieht. Die Bitterkeit weicht, die Freude kommt. Und so ist auch in meinem Leben. Wenn ich aufhöre, auf das zu blicken, was Gott mir vielleicht genommen hat oder was er mir vorenthalten hat. Wenn Gott Liebe ist, dann ist nicht nur das das Beste für mich, was er mir gibt, sondern auch das, was er mir
nimmt oder nicht
gibt. Nimmt oder nicht gibt. Das ist hart, aber es ist die Wahrheit und die macht frei. Und wenn ich diesen Blick wieder bekomme, dann hat die Bitterkeit keinen Platz mehr. Dann kommt die Freude. Und jetzt passiert etwas, Kapitel 3, Vers 1, etwas, was wir von der Naomi bis dahin nicht erlebt haben. Was tut sie plötzlich? Und da sehen wir die ganze Veränderung, die stattgefunden hat. Jetzt dreht sie es um, oder? Jetzt sorgt plötzlich die Naomi für die Ruth. Jetzt hat sie den Blick wieder für die anderen bekommen, oder? Als diese Bitterkeit weg ist. Das ist herrlich, wie Jesus sie verändert durch diesen Blick, oder? Und was wünscht sie sich jetzt für die Naomi, für die Ruth?
Frieden.
Genau, ganz konkret sagt sie Ruhe, oder? Die möchte, dass die Ruth zur Ruhe kommt, oder? Das ist herrlich. Wo kommt denn die Ruth in der Folge zur Ruhe? Zu den Füßen des Mösers. Gell? Jawohl. Also, dieses Kapitel zeigt uns diese Nacht auf der Tenne, so habe ich es überschrieben, gell? Wo der Boas nun warfelt. Und die beginnt damit, dass die Naomi jetzt erkannt hat, um was es geht. Der Boas ist unser Löser. Und jetzt wünscht sie sich, dass die Ruth, die so viel für sie getan hat, zur Ruhe kommt. Seht ihr? Und um zur Ruhe zu kommen, braucht sie einen Löser. Und genauso ist mit unserem Leben auch, oder? Am Sonntag habe ich noch darüber gepredigt, oder? Sonntag von der Woche. Das ist genau der Punkt. Bei Jesus komme ich zur Ruhe. Denken wir an Matthäus 11, was sagt der Herr Jesus? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch oder Ruhe geben. Gell? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, den sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Seht ihr, da kommt eine Seele zur Ruhe, wo sie zu Jesus kommt. Und genau das ist der Punkt. Das gilt heute genauso wie damals. Die Ruth muss in Verbindung mit dem Löser kommen. Und sie findet diese Ruhe nirgendwo anders als bei den Füßen des Erlösers. Was bedeutet das? Die geht dann raus auf die Tenne, genau wie es die Schwiegermutter ihr sagt, oder? Sie geht raus, wartet, bis der Boas das Worfen beendet hat und gegessen und getrunken hat und sich hingelegt hat. Und dann legt sie sich zu seinen Füßen. Was drückt sie denn damit aus?
Ihre Demütigkeit.
Das ist Demütigkeit. Wieso? Was drückt sie damit aus?
Sie unterstellt sich
ihm völlig, oder? Was drückte denn im Alten Testament und Schuh oder Fuß aus, wo der hinkam? Das war mein Besitz. Das war mein Besitz. Das gehört mir. Deswegen auch nachher bei dem Kauf wird der Schuh ausgezogen. Da gab es ja den Brauch im Alten Testament, aber der findet da gar nicht statt, ne? Wenn der Löser nicht lösen wollte, eben die gute Dame ihm den Schuh ausgezogen und einmal durchs Gesicht gezogen hat und er dann der Barfüßige genannt wurde. Das trifft an der Stelle aber gar nicht zu. Der zieht ihn ja aus, um den Handel zu bestätigen. Das heißt, er tritt sein Besitzrecht ab. Aber die Ruth unterstellt ihr Leben einem anderen und sagt, du bist mein Herr. Habe ich das getan? Ist Jesus mein Herr? Wie dir da erst werde ich Ruhe finden, wo meine Wünsche, meine Ziele, meine Vorstellungen des Lebens ich niederlege zu den Füßen des Sohnes Gottes. Da finde ich Ruhe. Da kehrt Ruhe ein. Da geht es nicht mehr um, was ich will, sondern da geht es um das, was er will. Und da gibt es einen großen Unterschied. Bei allem, was ich will, da beherrscht immer was. Was habe ich immer für ein Gefühl oder eine Angst? Ich will da was und es könnte sein, dass ich das nicht bekomme. Dass es nicht so rauskommt. Deswegen bin ich immer in Unruhe innerlich. Und vielleicht versucht man dann wie ein Jakob mit Bauernsteuer noch das eine oder andere zu drehen und zu deichseln, dass es am Ende so rauskommt, wie ich es will, oder? Aber wenn ich meine ganzen Wünsche, Ziele, meine Pläne, wenn ich das abtrete an Jesus und mich niederlege zu seinen Füßen, dann regiert sein Wille. Und was weiß ich über seinen Willen? Der wird am Ende sein Plan, sein Wille.
Und der ist von Liebe geprägt.
Der ist von Liebe geprägt und? Der ist gut und was weiß ich noch? Der wird auf alle Fälle? Der wird geschehen. Und jetzt kann ich auf einmal ruhig werden. Und dann merke ich, wie viel Unruhe meines Lebens ist immer dann gerade da, wenn ich am Ende nicht so ganz vertrauen kann, dass Jesus mit seinem Plan ans Ziel kommt, sondern wenn es mir viel mehr darum geht, dass es meine Vorstellung ist. Ich komme in eine Not hinein und jetzt habe ich super viele Versprechen, aber ich habe in meinem Kopf eine Lösung, wie es gemacht werden muss. Und dann lege ich das bei Jesus nieder und was passiert? Was kann ich oft nicht niederlegen? Die Vorstellung, wie es zu lösen hat. Und wann das zu lösen hat. Und darüber passiert was? Ich bete, aber was kommt nicht in mein Herz? Eine Ruhe. Verstehen wir? Vielleicht darf ich auch die Vorstellung loslassen, wie und wann er das Problem zu lösen hat. Vielleicht muss er dieses Problem gar nicht lösen, weil er einen ganz anderen Plan hat, oder? Denken wir nochmal, wie groß Gottes Pläne oft sind und wie die ineinander greifen. Das sehen wir alles gar nicht. Wir haben uns beim Mittagessen unterhalten. Gott wirkt im Verborgenen. Da ist ein Josef, der wird von seinen Brüdern in die Grube geschmissen, oder? Und die wollen ihn töten. Und dann kommt diese Karawane vorbei und die wird dem Josef förmlich zum Lebensretter. Aber sie nimmt ihn mit bis nach Ägypten. Nun, was wird der Josef wohl in der Grube gebetet haben?
Dass er wieder nach Hause geht.
Also, und dass er aus dieser Grube raus. Und dann kommt er aus der Grube raus?
Ganz anders.
Ist alles ganz anders. Und dann muss er mit nach Ägypten und dann zieht er vielleicht, ich habe mir das dann vorgestellt, wie er nach Ägypten zieht in dieser Karawane oder zieht an den Hügeln vorbei, wo er weiß, hinter diesen Hügeln, das sind die Zelte meines Vaters. Den werde ich nie mehr wiedersehen. Und da kann man verzweifeln, da kann ich beten, dass man so viel ich will. Da wird es schwierig, eine Ruhe zu kriegen, oder? Weil man hat eine Vorstellung im Kopf, wie macht Gott das jetzt, dass ich wieder zurückkomme zu meinem Vater? Josef kam nie wieder zu seinem Vater zurück, sondern der Vater kam zu ihm.
Aber die waren zusammen.
Aber die waren wieder zusammen. Versteht? Und wir merken auf einmal, Gottes Pläne sind doch so viel größer und unser Problem ist, wir haben Vorstellungen. Und deswegen werde ich nicht ruhig. Und ich darf lernen, mich einfach ihm zu Füßen zu legen. Die Karawane, die hat Gott schon Wochen vorher auf den Weg geschickt, dass sie genau zum Zeitpunkt X an diesem Brunnen ist.
Spätestens rechtzeitig.
Verstehen wir? Da hat der Josef noch gar nichts von der Karawane gewusst und die Brüder auch nicht. Merken wir, wie Gott alles ineinander fügt. Und das ist oft unser größter Kampf. Lasst uns niederlegen zu seinen Füßen, da finde ich Ruhe. Jesus, mein Herr. Und jetzt passiert etwas Herrliches. Nun, damit es zu dieser Begegnung an der Tenne kommt, ist das Erste, was die Ruth tut, dass sie sich vorbereitet, oder? Wir lesen hier davon, gell, wie sie sich aufhübscht förmlich, ne? Salben, baden und so weiter und die Kleider anlegen und dann zur Tenne geht. Und jetzt könnte man natürlich in die Versuchung geraten und meinen, ja, muss ich mich jetzt aufhübschen für meinen Erlöser? Ist er nicht genau dafür gekommen? Verstehen wir? Aber der David bringt ja im Psalm 51 etwas ganz anderes, woran Gott gefallen hat. Woran hat Gott gefallen? Psalm 51. An dem oder an einem zerbrochenen Herz. Und genau mit diesem zerbrochenen Herz kommt die Ruth, verstehen wir? Und mit diesem zerbrochenen, das ist das, was Gott sehen will. Gott will nicht, dass ich mein Leben aufhübsche und verschönere, sondern Gott geht es um das, was hier drinnen ist. Verstehen wir? Der David sagt, an Brandopfer hast du kein Wohlgefallen. Ja, lieber David, der hat Gott selbst eingerichtet. Aber um was es dem David geht, ist, ich kann Brandopfer bringen, so viele ich will. Das ist nur eine Äußerlichkeit. Es geht um die Frage, ob mein Herz zerbrochen, zerschlagen ist. Na, zerbrochen über der Schuld meines Lebens, dass ich weiß, Herr Jesus, ich komme hier in Demut. Und die Ruth kommt, oder? Was sagt sie nämlich zu dem Boas? Das hat sie schon auf dem Feld gesagt, wenn wir nochmal ins Kapitel 2 schauen, oder? Vers 13 am Schluss, da sagt sie, und doch bin ich nicht einmal wie eine deiner Mägde. Die weiß, ich bin noch weniger wert wie so eine Magd, oder? Denken wir an die Frau am Jakobs, nicht am Jakobs, die Brotsämenes Frau, oder? Matthäus Evangelium. Die kommt aus Syrophönizien, oder? Die hat gehört von Jesus und von den Wundern und die sucht Jesus auf und Jesus lässt diese Frau abblitzen. Und er vergleicht sie sogar, na, die hat ja eine Not mit ihrer Tochter, die besessen ist, und er vergleicht sie mit einem Hund. Und sagt, doch, nimm doch auch nicht das Brot und gib's den Hunden statt den Kindern. Daraufhin geht die Frau zur Gleichstellungsbeauftragten und beschwert sich über rassistische Beleidigung. Bitte entschuldigt, ne? Also so würden wir das heute lösen. Das Interessante ist, was macht diese Frau? Bitte? Die rennt an Jesus, lest mal den Text. Jesus ist weitergegangen. Die läuft an Jesus vorbei, fällt vor ihm nieder in den Dreck und sagt, aber die Hunde kriegen doch von den Krümeln. Das heißt, sie akzeptiert,
auch ein Krümel.
Dass sie ein Hund ist. Wer hat einen Hund? Wir hatten einen. Ja, aber, da hinten ein Hund, hier auch ein Hund. Sehr gut. Na, so ein Hund, der steckt seine Schnauze grundsätzlich überall rein. Deswegen waren Hunde auch unreine Tiere im Alten Testament. Na? Und wenn man so einen Hund beobachtet, Petrus' Brief bringt uns das ja schon, na? Die fressen auch wieder, was sie sich einmal wieder durch den Kopf haben gehen lassen. Na? Das macht ein Hund, na? Der frisst manchmal ganz schnell, damit es weg ist, damit es mir kein anderer nehmen kann. Kennen wir das? Kennen wir auch. Na? Da passt der Hund sehr gut zu uns, wir machen das auch schnell, schnell. Dann wird der Hund, holt das in Ruhe nochmal raus, na? Schön in seinem Körbchen am besten. Und dann frisst das wieder, in aller Ruhe. Na? Da kann man sich vorstellen, Hunde, wunderschöne Tiere, wunderbar. Aber auf der anderen Seite versteht man, warum sie in dem Gedankenkreis der Leute unreine Tiere waren. Wir hatten auch lange einen Hund. Ne? Das heißt, ich kenne das Spiel. Ne? Hunde waren unrein. Das heißt, was akzeptiert die Frau für sich? Ich bin unrein. Das akzeptiert die. Die akzeptiert Jesu Urteil über ihr Leben. Oder? Die demütigt sich. Und was passiert, wenn ich mit so einem demütigen Herzen zu Jesus komme? Auf was vertraut diese Frau jetzt, als sie zu Jesus kommt? Warum sollte Jesus ihr helfen? Aus Gnade. Das ist nur noch Gnade. Und da sagt Jesus, ich habe in Israel keinen zu großen Glauben gefunden. Es gibt nochmal einen, dem Jesus den großen Glauben attestiert. Das ist der Hauptmann von Kapernaum, war auch ein Heide. Und da war es genau das Gleiche. Na, verstehen wir? Das ist der springende Punkt. Wo ich begreife, wer ich wirklich bin vor Gott und ich nichts anderes mehr habe als die Gnade, da darf ich wissen, dass Gott eingreifen wird, dass Gott helfen wird. Auch bei Country Roads. Auf zum Dirk, ja, genau. Ein paar Minuten haben wir noch mehr. Ich kann natürlich noch lauten, wir können die Boxer rausstellen. Ne? Schauen wir mal, wer gewinnt. Na? Also, die Ruth macht sich schön. Und schön bedeutet an der Stelle, dass ich komme mit einem zerbrochenen Herzen. Dass ich anerkenne und bekenne, wer ich wirklich bin. Und jetzt ist es ganz interessant. Vers 6, was tut sie? Sie geht zur Tenne.
Wie die Schwiegermutter geboren.
Jawohl. Aber was steht da? Sie geht zur Tenne.
Hinab.
Das ist ein Weg nach unten, verstehen wir? Wenn ich jetzt mit meinem gebrochenen Herz zu Jesus komme, das ist nicht ein Weg in die Himmelshöhe. Das ist ein Weg, bei dem ich mich demütige, oder? Darum geht's. Und dann legt sie sich ihm zu Füßen und als er in der Nacht aufwacht, was tut sie? Vers 9. Ich bin Ruth, deine Magd. Und was sagt sie dann?
So breitet
deine Flügel
über deine Magd.
So breitet, sie bittet ihn um Lösung. Über deine Magd. Verstehen wir? Das ist der Punkt. Habe ich Jesus darum gebeten. Ich darf mit der Sündennot meines Lebens kommen, so wie wir es hier auch erleben. Und ich darf mit jedem anderen Nöten meines Lebens zu Jesus kommen. Das ist das Herrliche. Verstehen wir? Ich darf mich niederlegen zu seinen Füßen und ihn bitten, dass er mein Löser ist. Damit beginnt der Glaube, damit beginnt Beziehung im Grundsatz, dass ich das erste Mal komme und mein ganzes sündiges Leben Jesus zu Füßen lege und ihn bitte, sei du mein Löser. Sei du mein Herr. dass ich mein Leben ihm zu Füßen lege. Und dann ist es ein Prozess, den ich immer wieder durchlaufe. Dort, wo ich falsch abgebogen bin, dass ich zurückkomme, dass ich mich demütige, dass ich es ihm hinlege und erlebe, er löst, er vergibt. Und dass ich auch mit den Nöten meines Lebens meine Nöte ihm zu Füßen lege und ihn machen lasse. Und jetzt passiert etwas Herrliches. Wir müssen jetzt uns beeilen. Na, das ist nicht herrlich, aber was passiert? Was tut der Boas? Was verspricht er der Ruth?
Dass er sie lösen
wird, und zwar wann? Am Morgen. Das heißt, jetzt geht es erstmal noch durch die Nacht. Und das ist in unserem Glaubensleben auch so, verstehen wir, dass ich diese Versprechen Gottes habe. Was kann die Ruth jetzt nur machen?
Glauben.
Glauben, das ist Glaube. Sie sieht nichts, sie hat nur ein Wort. Der Glaube braucht immer ein Wort. Und so geht es uns an so vielen Stellen in unserem Leben. Das macht Glaube in seinem innersten Wesen aus, dass ich ein Wort Gottes habe, auf das ich mich jetzt stelle, auf das ich mich verlasse, auch wenn es außenrum noch gar nichts davon sichtbar ist. Und ich weiß, Gott tut das. Im Psalm 46 heißt es über die Stadt Gottes, Gott hilft ihr früh am Morgen. Verstehen, das geht durch manche Nacht im Leben der Gläubigen. Denke mir an den königlichen Beamten in Johannes Kapitel 4, oder? Der zu Jesus kommt, der von Kapernaum bis nach Kana läuft, oder? Und wenn man die ganze Zeitschiene sieht, dann sieht man, der kommt mit der Bitte, dass sein Sohn geheilt wird, und Jesus sagt, geheilt, dein Sohn ist gesund. Und der macht sich auf den Weg und kommt in die Nacht. Man kann das nachrechnen anhand der Zeitangaben. Der kommt in die Nacht. Das heißt, der muss eine ganze Nacht unterwegs warten. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was ist das für eine Nacht? Was hält diesen Mann lebendig in dieser letzten Nacht? Nur das Wort Jesu. Der hat nur ein Wort Jesu, auf das er sich stellen kann. Und der hat einen großen Unterschied zu uns. Der hatte keinen Heiligen Geist und hatte keine Bibel.
Und kein Handy.
Um anzurufen. Gegen uns war er benachteiligt. Verstehen wir? Das ist Glaube. Aber er hat ein Wort Jesu und daran hält er sich fest. Und so dürfen wir es auch tun in den Stunden. Jetzt Jesus hat versprochen zu helfen. Und ich habe so viele Versprechen. Auch was die Erlösung anbelangt. Und ich darf mich daran festhalten. Und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, werde ich sehen, Jesus hatte recht. Versteht ihr? Das ist herrlich. Und damit kommen wir zum Abschluss. Die Nacht auf der Tenne. Die Ruth kommt nach Hause. Sie hat ein Wort. Und sie hat 6 Maß Gerste noch mitgebracht. Ne? Sieht man dann. Auch das ist wieder gewaltig. Können wir jetzt nicht mehr weiter auslegen. Aber dürft ihr selber ein bisschen noch drüber nachdenken. Und so kommt sie nach Hause. Und jetzt erleben wir Folgendes. In dem letzten Abschnitt, in den Versen 1 bis 12, erleben wir, dass der Löser löst. Oder? Er kümmert sich um das Problem. Die Ruth erlebt das nicht, die ist nicht dabei. Die Naomi erlebt das auch nicht, die ist auch nicht dabei. Jesus, Boas kümmert sich um das Problem und Jesus nimmt sich unserer Nöte an. Ganz besonders unserer Sündennot. Da ist er unser Löser geworden. Da darf ich einfach darauf vertrauen, er hat es versprochen. Und das Schöne ist, musste der Boas lösen. Es gab ja Gesetze im Alten Testament. Das eine war, dass wenn eine Person verarmt, na, dass dann der Nächste in der Familie, also nahe Verwandter, löst, wenn es verkauft werden muss. Das musste getan werden. Jawohl. Das wollte auch der andere tun. Aber die Lösung geht ja weiter. Die beinhaltet ja, dass die Ruth geheiratet wird von Boas. Und jetzt ist eine ganz interessante Frage. Musste denn der Boas die Ruth heiraten? Nein. Warum nicht? Wer hat die Schwager-Ehe vollzogen, sagt schon der Name. Der Schwager. Aber die waren ja beide tot. Machlon und Kilion. Es gab gar keinen Schwager mehr für die Ruth, der diese Lösung hätte vollziehen können. Das heißt, dass der Boas die Ruth löst, ist einzig und allein seine Entscheidung und Gnade. Das ist Gnade. Das Gesetz war sogar gegen die Ruth. Denken wir daran, es war eine Moabiterin. Das Gesetz ist gegen uns, das hat uns verklagt. Oder wir sind Sünder. Aber Jesus löst uns trotzdem. Hätte er es tun müssen? Nein. Und das ist ja schön. Der eine löst nicht, oder? Weil er sagt, wenn ich das tue, dann schädige ich mein eigenes Erbteil, wenn ich die Ruth heirate. Weil dann gehört das ganze Land ja nicht mir, sondern dann muss ich der Ruth und damit dem elimelichen Nachkommen erwecken. Und der kriegt dann das Erbteil, das ich mit meinem Geld gekauft habe. Nee. Geht nicht, da jetzt mein eigenes Erbe schaden. Oder? Der Boas tut das. Das heißt, was ist der Boas bereit, um der Ruth und der Familie des Elimelech neues Leben zu schenken? Ist er bereit, in seinem eigenen Erbteil zu verzichten und Schaden zu leiden? Das ist Liebe. Und dann merken wir, Das ist die Liebe, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, oder? Davon hatte Jesus erstmal keinen Gewinn, sondern nur Schaden. Und dann sehen wir diese Liebe manchmal aufblitzen. Da ist ein Mose, oder? Als das Volk Israel von Gott ausgeschlossen werden soll, dann nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb und nicht ins Land kommen soll, da sagt der Mose, dann streiche mich aus deinem Buch. Da ist ein Mann, der ist bereit, sein ewiges Leben, ist bereit, in die Verdammnis zu gehen, damit sein Volk gerettet wird. Was ist das für eine Liebe? Oder wir denken an den Römerbrief in den ersten Versen des 9. Kapitels. Da sagt der Paulus, ich habe gewünscht, von Christus verdammt zu sein für mein Volk. Da war ein Mensch, der gesagt hat, wenn das möglich wäre, dass Israel dadurch gerettet wird, dass ich verloren gehe, bin ich bereit. Und da läuft es mir eiskalt runter, denke ich, was ist das für eine Liebe? Aber das ist genau die Liebe Jesu. Denn wo ist Jesus durchgegangen am Kreuz? Er ist durch die Hölle gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der immer eins war mit dem Vater, verstehen wir? Da wer gerne ein Steak isst, der weiß es, oder so ein richtig schönes, dickes Filetsteak, oder? Wenn das Gefühle hätte und schreien könnte und ich reiß das auseinander, was passiert? Oh, das wären Schmerzen. Und jetzt stellen wir uns vor, Jesus und der Vater, die waren eine Einheit, verstehen wir? Und jetzt werden wir am Kreuz auseinandergerissen. Was waren das für Schmerzen, die Jesus da erlebt hat? Aber er tut es aus Liebe. Boas tut das aus Liebe. Und genau diese Liebe ist es, die uns auf der einen Seite Frieden schenken darf für mein ganzes Leben und auf der anderen Seite mich ermutigen darf, selber mein Leben dran zu geben für meinen Nächsten. Diesem Gott soll doch alles gehören, was ich habe. Nun, der Löser löst. Und die Folge in den letzten Versen, na, die fassen wir jetzt ganz kurz zusammen. Die Folge ist, dass das Leben sich bahnbricht. Wir hatten am Anfang diesen Tod gesehen und jetzt kommt am Ende in den letzten Versen, wenn wir die lesen würden, dann ab Vers 13 bis zum Schluss, na, dann erleben wir, wie das Leben sich bahnbricht. Ruth bekommt einen Sohn, der Obed, oder? Und der Obed wiederum wird ein Diener, so sagt ja auch der Name, für die Naomi. Der Name darf wieder leben. Es gibt Leben aus dem Tod. Der Name war tot, aber jetzt lebt er. Seht ihr das genau, was Jesus Christus auch an uns getan hat. Er hat uns vom Tod zum Leben gebracht. Epheser 5. Oder? Ihr alle, die ihr einst tot wart in euren Sünden und Vergehungen. Jesus Christus hat sein Auferstehungsleben an uns sichtbar gemacht. Und aus diesem Wissen, aus dieser Kraft, mit diesem Leben darf ich nun vorwärts gehen. Und er macht noch etwas Herrliches und damit schließen wir. Er baut jetzt die Ruth und den Obed. Wo ein? In die Linie des Messias. Und jetzt sehen wir auf einmal von diesem Blick nochmal die ganze Geschichte und staunen, wie Gott auch mit all den schweren Dingen, die er zugelassen hat, am Ende in dieses herrliche Ziel hineingeführt hat. Und auf einmal macht alles Sinn. Und so dürfen wir das auch tun, auch in den schweren Stunden unseres Lebens, dass wir den Blick aufs Ende legen und wissen, Gott hat ein herrliches Ziel. Da hinein wird das alles dienen. Auch die schweren Stunden meines Lebens sind am Ende Stunden, die Gott gebraucht, um mich ans Ziel zu bringen und mich herrlich zu machen für die Ewigkeit. Hier über dem Alwin an der Wand hängen ein paar Bilder. Wenn wir uns die anschauen, dann sind diese Bilder, da wenn man ein schönes Bild zeichnet, also schön ist immer relativ, sieht man auch in den Bildern, das ist Geschmackssache, ne? Aber was braucht ein Bild, damit es schön wird?
Einen Rahmen.
Oh, es braucht einen schönen Rahmen, was noch?
Farbe.
Nur helle Farben oder? Nein, alles Mögliche. Und es ist genau das, was Gott macht, oder? Gott macht aus einem Sünder ein Gotteskind. Gott macht aus einem verlorenen Menschen einen, der seinem Sohn wieder gleich wird. Er macht uns herrlich von denen, die keine Herrlichkeit mehr hatten, hinein in die Herrlichkeit. Und da braucht es auch die dunklen Stunden, damit er uns umgestalten kann in sein Ebenbild. Ruth und Obed kommen in die Linie des Messias. Und wir sind auch mit dem Messias verbunden. Sind auch in seiner Linie. Ist das nicht herrlich? Was Gott aus Gnade tut. Und damit wollen wir schließen. Mit diesem Blick. Es darf uns Ermutigung sein und es darf uns Herausforderung sein. Ermutigung, unsere Zuflucht in allen Dingen zum Löser zu nehmen. Ihm zu vertrauen, aus seiner Auferstehungskraft zu leben. Und es darf uns auch Herausforderung sein, diese Liebe und das, was er an uns gewandt hat, nicht umsonst sein zu lassen, sondern auch unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen, zu Füßen zu legen. Ich möchte noch beten zum Abschluss mit uns. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort und wir danken dir für dieses herrliche Buch Ruth. Und wir danken dir für den wunderbaren Plan mit Naomi und Ruth und auch mit deinem Volk Israel und auch für deinen wunderbaren Plan, den du mit uns hast. Herr Jesus, danke, wie du am Ende alles hineinführst in dieses herrliche, große Ziel und dass es auch für unser Leben gilt. Danke, Herr Jesus, dass du uns errettet hast, dass du uns zu Kindern Gottes gemacht hast, dass wir einmal sein dürfen, wie du bist. Herr Jesus, da können wir nur staunen. Und so gebrauch du unser Leben schon hier, um dich zu verherrlichen. Hilf uns, Liebe zu leben. Du siehst, wie oft wir schuldig geworden sind an dir und an Menschen, wie oft wir Liebe schuldig geblieben sind. Herr Jesus, hilf uns, dass du immer mehr Gestalt gewinnst. Danke für deine Liebe, in der wir ruhen dürfen und für deine Gnade. Amen. Amen.